Einen wunderschönen guten Morgen. Ich persönlich glaube ja, wir müssen das Vaterunser erst verlernen, damit wir wieder lernen können, was es heißt, das Vaterunser zu beten. Dieses Unser Vater, das haben wir vielleicht mal auswendig gelernt oder irgendwie in der Kirche jeden Sonntag mitgebetet. Aber die Frage ist ja, verstehen wir denn eigentlich, was Jesus damit überhaupt will? Der Text, über den ich heute predige, ist eigentlich, oder der grundlegende Text für die Predigtreihe, Predigtserie zum Thema Beten, ist eigentlich immer der gleiche. Das Unser Vater kommt zweimal im Neuen Testament vor, einmal in Matthäus 6 und einmal in Lukas 11. Und beides Mal merkt man, dass es Jesus ein Anliegen ist, dass seine Jünger beten lernen. Dass die Zuhörer verstehen, was Beten eigentlich ist. Er spürt, er versteht, dass die Leute Mühe damit haben zu beten und die Jünger merken, das Gebetsleben von Jesus ist so stark, so reich und sie wollen es von ihm lernen. So lesen wir in Lukas 11. Matthäus 6, das ist, wo ich den Predigttext abgedruckt habe, das ist ein Teil von der Bergpredigt, eine der langen Predigten, die Jesus gehalten hat, wo er über das Gesetz redet, wo er über Frömmigkeit redet, über unser Leben ganz praktisch. Und da kommt er aufs Gebet zu sprechen. Und ich lese euch mal den ganzen Text vor, wie Jesus das da formuliert. Er sagt, unser Vater im Himmel, so sollt ihr beten, unser Vater im Himmel, dein Name werde geheiligt, dein Reich komme, dein Wille geschehe auf der Erde, wie er im Himmel geschieht. Gib uns heute unser tägliches Brot und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir denen vergeben haben, die an uns schuldig wurden. Und lass uns nicht in Versuchung geraten, sondern errette uns von dem Bösen. Wenn ihr den Menschen ihre Verfehlungen vergebt, wird euer Vater im Himmel euch auch vergeben. Wenn ihr aber den Menschen nicht vergebt, wird euer Vater im Himmel euch eure Verfehlungen auch nicht vergeben. Ich mache absichtlich eine Predigtserie zum Unser Vater, weil mir wichtig ist, dass wir auf verschiedene Punkte genauer eingehen können. Wir haben uns schon mal damit beschäftigt, warum überhaupt beten. Das ist schon eine Weile her. Wer das nachhören möchte, der kann das auf unserer Webseite tun. Warum beten am 11. August? Und ich habe deutlich gemacht, dass es nicht einfach darum geht, Gott zu informieren, sondern es ging eigentlich darum, dass wir in eine Beziehung mit Gott treten, dass Gebet uns verändert, dass es für uns wichtig ist und dass es unser Leben bereichert. Das ist so ein Aspekt davon. Dann haben wir zwei eher praktische Gottesdienste gemacht, so mit Kleingruppen. Letzten Sonntag ging es darum, dass wir mutig beten müssen. Das waren so die Verse 9 und 10, wo ich gesagt habe, das sind nicht einfach nur irgendwelche Sätze, die wir dahin sprechen, sondern da geht es eigentlich um Anbetung, da geht es um Hingabe, da ist was Erstaunliches, dass wir können nicht einfach nur so das herunterreden oder aufsagen, sondern müssen verstehen, dass es darum geht, Gottes Anliegen zu unserem Anliegen zu machen, dass Jesus sagt, Gebet beginnt damit, dass ich den Vater anschaue, beginnt damit, dass ich mir Zeit nehme für Gottes Sache, dass ich dafür eintrete, dass sein Reich kommt, sein Wille geschieht, dass sein Name geehrt wird, dass es um ihn geht. Dein, 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 nicht mein, mein, mein. Vielleicht erinnert ihr euch daran. Und bei der Vorbereitung, erinnern sich da manche dran, in der allerersten Predigt hatte ich so einen Werkzeugkasten dabei, habe ich den vom Urs Forster gestibitzt, unten aus dem Keller, und habe gesagt, das Vaterunser ist wie so ein Werkzeugkasten, wo unterschiedliche Werkzeuge drin sind. Eben Anbetung ist eine Form des Gebetes, ist eine wichtige Form des Gebetes. Und Jesus sagt, wenn wir anfangen zu beten, dann ist es wichtig, dass wir nicht zuerst alles rauslassen, was uns beschäftigt, sondern dass wir erstmal auf den Vater schauen und dass wir ihn ehren und seine Sache zu unserer Sache machen. Aber ich habe gesagt, Jesus will auch, dass wir damit beten lernen, oder? Das Vaterunser ist kein Gebet, was wir auswendig lernen müssen und auswendig aufsagen müssen, sondern es ist eine Anleitung zum Beten, eine Hilfestellung, damit wir verstehen, was es fürs Beten braucht. Es braucht fürs Beten nicht viele Worte. Es braucht fürs Beten keine große Show, aber wir sind eingeladen, wenn wir beten, mit wenigen Worten unseren Blick auf Gott zu richten. Bei der Vorbereitung von der Predigt und von dem Gottesdienst heute ist mir aber nochmal wichtig geworden, dass es eigentlich nicht nur darum geht, beten zu lernen. Das Erstaunliche, wenn man das Vaterunser anschaut, und das ist eigentlich mein erster Punkt, nicht nur beten lernen, wenn man das Vaterunser anschaut, und ich glaube, wir unterschätzen das Vaterunser eben, weil wir es aus dem kirchlichen Kontext kennen. Das Erstaunliche ist ja, dass wir da von Jesus lernen. Oder Jesus bringt uns etwas bei. Wann haben wir das schon im Neuen Testament, dass Jesus so explizit uns eine Anleitung gibt? Sagt, tu dies, mach das so. Wie gerne würden wir vielleicht in manchen Situationen heute Jesus sagen, hey, ich will von dir beten, ich will von dir was lernen. Da haben wir die Möglichkeit. Das Vaterunser ist keine Erfindung der Kirche, sondern das Vaterunser ist ein Gebet, was Jesus für uns formuliert hat. Also es geht nicht nur darum, irgendwie beten zu lernen, sondern es geht darum, von Jesus zu lernen. Und das nächste ist, wenn man sich das Vaterunser mal anschaut, dann merkt man, dass die Dinge, die im Vaterunser ausgesprochen sind, dass die überall im Leben von Jesus vorkommen. Also Jesus hat Gott selber Vater genannt. Jesus hat gesagt, das Wichtigste, meine wichtigste Botschaft ist, dass das Reich Gottes, die Herrschaft Gottes, dass man im Herrschaftsbereich, im Einflussbereich Gottes leben kann, dass es nah ist und dass es möglich ist durch mich, dass die Tür zum Vater offen steht. Das war seine Grundbotschaft. Er ist durch die Gegend gegangen und hat den Leuten Brot gegeben. Er hat 5000 Leute satt gemacht, plus X, weil das waren nur die Männer, die da gezählt wurden bei den 5000, also waren es wahrscheinlich 15.000. Und dann hat er noch 4.000 satt gemacht. Und dann hat er immer geguckt, dass seine Jünger Brot ist ein ständiges Thema. Er hat auch vor dem Sauerteig der Pharisäer gewarnt, hat gesagt, aufpassen, die haben so komische Lehren dabei, das verdirbt das ganze Brot. Und so, das war ein beständiges Thema. Jesus hat gesagt, ich bin das Brot des Lebens. Das sind alles Themen aus dem Leben von Jesus. Vater, dein Wille geschehe, betet Jesus selber. Im Garten Gethsemane. Er sagt, Gottes Reich ist mir absolut wichtig. Mein Vater zu ehren steht für mich an erster Stelle. Brot ist ein essentielles Thema in meinen Predigten. Es geht noch weiter. Er vergibt Menschen. Das war ja gerade das Entsetzliche, dass da einer kommt und sagt, dir sind deine Sünden vergeben. Das macht Jesus. Vergebung ist ein essentielles Thema bei ihm. Dass er gekommen ist, die Werke des Teufels zu zerstören. Wer das Vaterunser betet und davon lernt, der lernt nicht nur von Jesus beten, sondern der lernt auch, wie Jesus zu beten. Das ist kein Theoriegebet für die Jüngerschaft, sondern das ist Jesu Gebet selber. Das sind seine Themen, die er auf dem Herzen hat und es zieht sich durch die ganzen Evangelien. Und das nächste ist natürlich, das haben wir letzten Sonntag auch angeschaut, niemand kann von Herzen beten, dein Name soll geehrt werden, Vater. Dein Reich soll kommen und dein Wille geschehe und dann sagen, okay, jetzt mach du. Ich mache jetzt nicht alles andere als dein Willen. Wer lernt, wie Jesus zu beten, wer von Jesus lernt, wer beten lernt in der Schule von Jesus, der lernt auch, wie Jesus zu leben. Der wird mit einer anderen Perspektive die Menschen betrachten. Der wird mit einer anderen Perspektive darüber nachdenken, was er anderen Menschen sagt. Der wird in seinem Denken verändert. Und das Problem hatten die Jünger ja an manchen Stellen, dass sie zum Beispiel gesagt haben, ja, die Kinder, für die hat Jesus jetzt keine Zeit. Und dann sagt Jesus, natürlich habe ich für die Zeit. Lass die Kinder zu mir kommen. Ist nicht so, dass die mir nicht wichtig wären oder ich Wichtigeres zu tun hätte. Oder für die Zöllner. Ich bin gekommen für die Sünder, hat er gesagt, nicht für die Gerechten. Und hat die Pharisäer links liegen gelassen und hat ein feines Mittagessen bei denen eingenommen, die die Pharisäer verachtet haben. Er will unser Denken verändern. Er will unser Handeln verändern. Er will unser Herz verändern. Wer das Vaterunser betet und von Jesus beten lernt, der lernt nicht nur zu beten, wie Jesus betet, sondern auch, wie Jesus zu leben. Das war mir wichtig, dass ich das an den Anfang stelle. Und wenn wir heute darüber nachdenken, wie wir persönlich beten können, dann muss ich nochmal auf den Vater zu sprechen kommen. Denn wenn wir persönlich beten, dann ist doch wichtig, in welcher Ausgangslage wir beten. Mit welcher Perspektive, mit wem wir denn reden, wem wir denn unsere Anliegen sagen und teilen, wie wir über Gott denken. Und ich habe euch auf den Zettel, ich mache diese Zettel eigentlich damit, dafür, dass ihr die mit nach Hause nehmen könnt, euch daran erinnern könnt, vielleicht auch nochmal nacharbeiten könnt oder euch Notizen machen könnt. Ich habe euch auf diesem Zettel so ein paar Begriffspaare aufgeschrieben, die für mich zum Vater dazu gehören. Und kürzlich war es mal so, dass ich nach Hause gekommen bin, nachdem ich eine Weile weg war, und da hat eines unserer Kinder gesagt, ich habe deine Strenge vermisst. Habe ich gedacht, finde ich das jetzt cool, dass er das sagt, oder finde ich das nicht cool, dass das Kind das sagt? Ich finde es gut. Vielleicht ist das erstaunlich, aber nein, ich finde es gut. Aber natürlich hat Vatersein für mich nicht nur was mit Strenge zu tun. Und ich habe ja gesagt, wenn ich zu Gott als Vater rede, dann fordert mich das ja auch heraus, wie ich selber Vater bin. Und ich habe mir dann überlegt, wie denke ich eigentlich über den himmlischen Vater und was hat sein Vatersein mit meinem Vatersein zu tun? Und ich habe so ein paar Begriffspaare aufgeschrieben, die natürlich auch in meinem Leben vorkommen, oder? Also zum Beispiel Freude und Fürsorge. Ich glaube, wer von Gott als Vater denkt, der kommt fröhlich zu ihm. Deswegen bin ich so froh über unsere Lieder und dass wir aufstehen und dass wir klatschen. Und ich finde, wir könnten noch fröhlicher sein. Deswegen finde ich es immer so begeisternd, dass in Lukas 15 steht, dass da in dem einen Gleichnis, dass es da heißt, dass der ältere Sohn nach Hause kommt und dass er von weitem Tanz und Musik gehört hat. Freude ist ein wesentlicher Teil von der Gemeinschaft mit Gott. Deswegen hat Jesus so gern mit Menschen gegessen, Gemeinschaft genossen. Das waren fröhliche Zeiten mit Jesus. Wir lesen das auch im Alten Testament. Die Juden haben von Gott Feste verordnet bekommen. Freude. Und Fürsorge. Ein Vater kümmert sich. Jesus verwendet dieses Bild vom Vater immer wieder, ganz besonders im Zusammenhang mit dem Gebet und erklärt, wenn du schon als menschlicher Vater deinem Kind keine vergifteten Sachen oder schlechten Sachen gibst, keinen Stein gibst, wenn er Brot will, wie viel mehr wird der Vater im Himmel dir Gutes geben? Oder Liebe und Wahrheit. Ich glaube, bei Gott finde ich beides. Gott ist kein lieber Gott, der alles unter den Tisch wischt. Der immer sagt, alles halb so schlimm und ja, du bist ja ein Braver und sondern Gott kann ganz ernst mit mir reden, das erlebe ich auch persönlich, aber er ist trotzdem voller Liebe. Seine Ehrlichkeit, seine Wahrheit, seine Klarheit, seine Gebote, die stoßen mich nicht ab, sondern die öffnen mir den Raum für Vergebung und für Erneuerung. Gnade und Barmherzigkeit, Schuld und Vergebung, Nähe und Abhängigkeit, das sind Begriffe, die ich mit dem Vater verbinde. Respekt, keine Angst, aber einen gewissen Respekt, aber auch ein Vertrauen. Ruhe und Gelassenheit. Ich muss manche Nacht in den Betten meiner Kinder verbringen. Nicht nur, weil sie manchmal Angst haben, sondern weil es einfacher ist, wenn ich mich dazulege, dann sind sie die ganze Nacht ruhig und ich kann auch pennen, muss nicht dreimal aufstehen. Aber es hat tatsächlich so die Wirkung, oder? Dass irgendwie, wenn jemand daneben liegt, dann sind sie auf einmal ruhiger. Und mich stört das weniger, deswegen mache ich das so. Manchmal auch Orientierung und Hilfe, oder? Papa, wie soll ich das jetzt machen? Dass irgendein Kind zu einem kommt und sagt, ich habe Angst davor, dann bekommt es Hilfe. Dass man Macht erlebt. Väter haben Autorität, auch der himmlische Vater. Oder dass man Grenzen erlebt. Dass der Vater sagt, nein, das will ich nicht. Gehorsam und Hingabe, das ist was ganz Besonderes, denke ich auch, nicht nur in zwischenmenschliche Beziehung, sondern auch in unserer Beziehung zu Gott. Anbetung und Lobpreis, Dank und Klage, Großzügigkeit und Weisheit. Vielleicht habt ihr zu Hause mal Zeit, um über diese Begriffe nachzudenken oder vielleicht eure eigene Liste zu machen. Oder vielleicht zu sagen, das passt mir jetzt aber überhaupt nicht, was der Daniel da hingeschrieben hat. Was hat es mit dem Vater zu tun? Wenn wir beten, dann kommen wir zum Vater. Und das ist so wichtig, dass wenn wir persönlich beten, dass wir mit dieser Perspektive kommen. Ich glaube tatsächlich, dass wir Gott nicht davon überzeugen müssen, uns zuzuhören. Ich glaube, dass wir Gott nicht etwas abbringen müssen, wo im Zweifel wäre, wo wir doch genau wissen, es wäre gut für uns und er zögert. Ich glaube nicht, dass wir ihn niederringen müssen im Gebet, sondern dass wir eigentlich mit fröhlichen Erwartungen zu ihm kommen dürfen, ihm vertrauen dürfen, ihn suchen dürfen, ihn fragen dürfen. Heute werde ich mehr über das Bitten reden. Persönliche Bitte, aber auch Bitte für andere Menschen. Aber natürlich gibt es auch andere Gebetsformen. Anbetung habe ich schon erwähnt. Es gibt auch Klage. Es gibt im Alten Testament auch Klage, dass man sagt, das verstehe ich nicht. In den Psalmen. Man sagt, was soll das? Ich habe doch nichts falsch gemacht, sagt der Hiob. Darauf will ich jetzt heute nicht eingehen. Ich möchte gern bei diesem Bitten bleiben. Und ich will bei diesem einen Vers sein, Matthäus 6, Vers 11. Da sagt Jesus, wir sollen beten, gib uns heute unser tägliches Brot. Ich muss zugeben, wenn ich das Gebet, das Vaterunser im Gottesdienst aufsage oder aufgesagt habe, ich finde nicht, dass man das nicht darf oder dass das ein Problem ist, grundsätzlich. Mir ist es einfach manchmal schwer gefallen, das ernst zu meinen und auch zu verstehen, was ich da bete. Und manchmal bin ich daran hängen geblieben, ja, also um Brot beten, hallo? Ich könnte ja mal so richtig große Anliegen bringen, oder? Berge versetzen. Aber Brot? Wann habt ihr das letzte Mal für Brot gebetet? Also, das ist doch so eine Grundlage, so ein grundlegendes Bedürfnis. Und ja, das ist so. Ich meine, das Brot sehen wir auch gerade in der damaligen Gesellschaft, oder? Das war ja, also damals gab es wahrscheinlich ja nicht so einen extremen Export und Import. Es gab auch keine Fabriken und Industrien, sondern das war ja eine Agrargesellschaft. Ja, von dem gelebt, was gewachsen ist, von den Tieren, von dem, was sie gejagt haben oder gefischt haben im See Genezareth. Und Brot war eines der grundlegenden Dinge. Wir merken auch, Brot ist immer wieder, wenn man gastfreundlich ist im Alten Testament oder wenn Gäste kommen, dann wird Brot gebacken oder der König erhält Brot für seinen Palast und so. Das ist ja was ganz Grundlegendes. Und ich habe mir überlegt, warum sagt Jesus, wir sollen dafür beten, gib uns heute unser tägliches Brot. Und ich glaube, Jesus möchte, dass wir wirklich anfangen, auch für das Grundlegende zu beten. Und zu verstehen, dass wir abhängig sind. Dass wir auch in unseren grundlegenden Dingen abhängig sind von Gott, von dem, was er uns schenkt. Ich glaube, beten heißt nicht einfach nur meine Gebetsliste, meine persönlichen Gebetsanliegen, meinen Wunschzettel bei Gott zu deponieren, sondern beten ist ja das Eingeständnis, dass ich abhängig bin, dass ich Hilfe brauche. Und Jesus sagt, wenn du die Augen aufmachst, dann merkst du, dass du viel mehr von Gott abhängig bist, als du eigentlich meinst. Vielleicht meinen wir ja auch, wir dürfen nur für die Dinge beten, für die wir nicht selber sorgen können. Oder vielleicht beten wir ja nur für die Dinge, die wir selber nicht schaffen. So nach dem Motto, Jesus, bis hierhin mache ich das alleine und ab dann hilfst du mir. Und jetzt brauche ich dich. Aber Jesus sagt, das fängt schon viel früher an. Wir sollen unsere Bedürfnisse, unsere Bedürftigkeit erkennen. Und ich bin mir da einig mit vielen Auslegern, dass es jetzt nicht nur ums Brot geht, sondern einfach um die grundsätzliche Einsicht, dass wir angewiesen sind, dass wir abhängig sind. Wir merken auch, dass es schon im Alten Testament so war. In Sprüche 30, Vers 8 heißt es, bewahre mich davor zu lügen und lass mich weder arm noch reich sein, gib mir nur, was ich zum Leben brauche. Jesus betet nicht um die Luxusartikel, oder? Sondern er betet um das, was er wirklich braucht. Wie ist es bei uns? Wie sehen unsere Gebetslisten aus? Beten wir, weil wir abhängig sind? Sind unsere Bitten Ausdruck davon, dass wir angewiesen sind, auch an unserem ganz normalen alltäglichen Ding? Ich finde es immer wieder erstaunlich, es braucht nur einen Virus oder ein Bakterium und du liegst irgendwie eine Woche im Bett und bist völlig ausgenockt. Wie wenig es braucht. Also natürlich gibt es dann irgendwie, ich weiß schon, die Bakterien vermehren sich und so. Aber es braucht ja nicht viel, damit du an deine Grenzen kommst. Und das Unser Vater ist, glaube ich, die Einladung, immer wieder zu merken, wir sind auch in unseren grundlegenden Dingen von Jesus abhängig. Und wir dürfen auch mit den kleinsten Dingen zum Vater kommen. Wir müssen uns nicht dafür schämen oder irgendwie meinen, wir müssten alles selber tun, sondern wir dürfen mit den geringen Dingen zum Vater kommen. Gebet ist das Eingeständnis, dass wir nicht nur teilweise, sondern völlig abhängig sind. Und deswegen ermutigt uns Jesus zu beten, persönlich zu beten. Ich glaube aber, dass es noch wichtig ist, wenn wir beten, dass wir noch zwei weitere Punkte beachten und uns das bewusst machen. Nämlich, dass wir auch mutig beten sollen, auch füreinander beten sollen, weil Gott alle Macht hat. Ich finde, das Gebet füreinander, die Fürbitte, das ist was, wozu Jesus uns ja auch ermutigt. Er sagt, und was er auch selber praktiziert, er sagt zum Beispiel zu den Jüngern, ich habe für dich gebetet, das zu Petrus, dass dein Glaube nicht aufhört. Jesus betet nicht nur für sich, sondern auch für andere. Und das steckt ja da auch drin, gib uns heute unser tägliches Brot. Geht es ja nicht nur um mich, sondern da geht es um uns. Um alle, die zum Vater gehören. Da geht es nicht nur um meine Bedürfnisse, sondern geht es auch um die Bedürfnisse der anderen. Und tatsächlich glaube ich, wenn wir uns bewusst machen, dass wir mit dem Vater reden, dann dürfen wir auch mutig beten. Dann dürfen wir auch große Dinge von Gott erwarten. Ich habe ein Buch gelesen von dem Gründer von Open Doors. Das ist so eine Organisation, die hat, glaube ich, angefangen damit, sich dieser Bruder Andrew, das war ein Holländer, der hat Bibeln geschmuggelt in den Ostblock damals nach Russland oder die Sowjetunion hinter den eisernen Vorhang. Dort war es ja nicht erlaubt, die Bibel zu lesen oder sogar zu besitzen. Und jedes Mal, wenn er mit einer Autoladung voller Bibeln über den Zoll gegangen ist, hat er ja auch riskiert, entdeckt zu werden. Und hat da immer wieder Wunder erlebt. Ich habe ein Buch von ihm gelesen, was ich euch durchaus empfehlen kann. Und da habe ich das Zitat abgedruckt. Unsere Gebete haben sich in eine langatmige Wiederholung von Wunschlisten verwandelt, statt in aufregende Gespräche und strategische Besprechungen mit dem Herrn des Universums. Also, ich kenne das, wovon er da redet. Ich hatte auch schon so zig Anliegen auf meiner Gebetsliste und habe die dann runtergerattert und hatte nichts von irgendwelchen aufregenden Begegnungen oder irgendwelche strategische Besprechungen mit dem Herrn des Universums. Wir gehen nicht davon aus, dass auf unserer Gebet hin irgendetwas passiert, also passiert auch nichts. Wen wundert, dass wir dem Beten aus dem Weg gehen wollen? Wer von uns würde freiwillig auch nur wenige Minuten pro Tag mit einem Freund verbringen, der einem auf nichts je geantwortet und der Not noch nie einen Finger für ihn gerührt hat? Er spricht da von der Erfahrung, oder, dass man irgendwie ganz lange betet und eigentlich mit dem Herzen gar nicht mehr beim Vater ist, sondern irgendwie denkt, jetzt muss ich das halt machen, damit ich das gemacht habe, weil man macht es ja so als Christ. Und am Ende erwartet man gar nicht mehr, dass irgendwas passiert, sondern denkt, man macht es einfach und dann passiert auch nichts. Und irgendwann wird man müde. Dann werden die Gebetszeiten kürzer, dann schafft man es nicht mehr, sich aufzuraffen. Und die Frage ist ja, wann haben wir mal Gebetserhörungen erlebt? Wo erleben wir Gebetserhörungen? Und ich finde es wirklich ermutigend in meinem Leben, wenn ich merke, dass ich dass ich bete und dass was geschieht. Und manchmal bete ich wirklich Dinge, wo ich weiß, das ist eigentlich nicht menschenmöglich. Also mich hat es zum Beispiel ermutigt, dass ich für jemanden gebetet habe und gesagt habe, Herr Jesus, wir brauchen da ein Wunder. Schenkt, dass da ein Wunder geschieht. Und dann habe ich gebetet, immer wieder. Und irgendwann kam das E-Mail, dass die Person beim Arzt war und dass der Arzt selber gesagt hat, das, was jetzt passiert ist, noch keine komplette Heilung, das ist eigentlich ein Wunder. Eine teilweise Heilung. Und ich habe gedacht, wow, ich will weiter so beten. Ich will viel von Gott erwarten. Ich will Großes von ihm erwarten. Ich will mutig beten. Und die Frage ist, wofür beten wir denn in unserem persönlichen Leben? Beten wir dafür, dass Menschen uns auf unseren Glauben ansprechen? Beten wir dafür, bevor es geschieht, dass irgendjemand in unserer Nachbarschaft aufmerksam wird auf unseren Glauben? Oder beten wir dafür, dass wir mit unseren Kindern tiefe Gespräche über den Glauben führen können? Beten wir dafür, dass Gottes Wort uns neu anspricht und beschenkt? Beten wir dafür, dass hier in unserer Region ein Aufwachen geschieht, eine Erweckung geschieht, dass mehr Menschen zum Glauben kommen? Beten wir dafür, dass unsere Gesellschaft sich wieder danach ausstreckt, Jesus kennenzulernen? Beten wir dafür, dass Menschen, die in Abhängigkeit sind, die gefangen sind, die feststecken in Süchten oder in Nöten oder in Depressionen, dass sie hierher kommen und das Licht sehen? Beten wir dafür, dass Menschen, die zu anderen Religionen gehören, aufmerksam werden auf Jesus und ins Nachdenken kommen? Beten wir dafür, dass große Dinge geschehen? Oder beten wir einfach dafür, dass wir jetzt einen guten Tag haben? Versteht ihr, was ich meine? Wenn wir doch beten, dein Reich komme, dein Wille geschehe, dein Name werde geheiligt, dann beten wir doch nicht nur dafür, dass wir einen Parkplatz finden. Dafür können wir auch beten. Aber dann beten wir doch dafür, dass wir anbauen müssen. Ich habe letzten Sonntag gesagt, wir waren mit 7 Leuten auf dem Kongress. Ich würde mich freuen, wenn wir nächstes Mal mit 70 Leuten auf den Kongress gehen. Natürlich weiß ich auch, dass wir keine 70 Leute sind. Und natürlich weiß ich auch, dass es nicht um die 70 geht. Und ich hoffe, ihr versteht das, oder? Ich will da nicht irgendeine Zahl in den Raum setzen, sondern mir geht es darum, wonach sehnen wir uns denn? Wofür beten wir denn eigentlich? Beten wir dafür, dass Gottes Geist neues Leben entfacht? Erwarten wir, dass was wächst, dass in unseren Kindern was verändert wird? Beten wir dafür, dass unsere Kinder die Prüfungen bestehen? Oder beten wir dafür, dass aus unseren Kindern brennende, begeisternde Nachfolger von Jesus werden, die anderen wieder von Jesus erzählen? Wofür beten wir? Was ist deine Berufung im Gebet? Und ich glaube, wir müssen lernen, mutiger zu beten. Und ich weiß, dass es im Gebet auch Enttäuschungen gibt und wir werden nächsten Sonntag dann darüber reden, beten, auch wenn Gott mein Gebet nicht erhört. Oder? Das ist ein Thema, worüber ich eine ganze Predigt widmen möchte. Aber ich finde, wir müssen einfach aufhören. Und das fand ich spannend, das hat auch jemand in der Gebetsumfrage gesagt. Wir haben eine Gebetsumfrage gemacht, ich glaube sogar anonym, wo man schreiben konnte, was euch so fürs Gebetsleben in der Gemeinde ist. Und da hat jemand gesagt, ja, man soll doch einfach mutig beten und auch damit rechnen, dass Gott was tut, auch wenn es halt nicht geschieht. Nicht immer nur darauf achten, dass alles so korrekt ist, so habe ich es jetzt interpretiert. Ich weiß nicht mehr genau die konkrete Formulierung, aber in die Richtung ging es. Oder dass man sagt, soll aufhören, man soll wirklich mutig beten und auch damit rechnen, dass Gott was tut. Denke ich, ja. Jesus hat ja auch erlebt, dass sein Gebet nicht erhört wird. Gerade das Gebet im Garten Gethsemane, oder? Wo er sagte, eigentlich, Jesus, mein Vater im Himmel, weiß ich, dass das der Tod am Kreuz, dass es nicht so schön wird. Und wenn möglich, dann lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Aber nicht mein, sondern dein Wille geschieht, hat er gebetet. Dann hat sein Vater gesagt, ja, das verstehe ich. Aber ich möchte, dass du trotzdem ans Kreuz gehst. Aber Jesus hatte wenigstens den Mut, zu seinem Vater zu sagen, weißt du, das ist wirklich ein harter Weg. Und es ist letztlich Ausdruck von Gottes Liebe, dass er diesen, und von seiner Liebe zum Vater und von der Liebe des Vaters zu uns, dass sie diesen Weg gegangen sind. Aber ich verstehe doch, wir müssen doch mutig beten. Es gibt so viele Beispiele in der Bibel. Elia, der für Regen gebetet hat, als es trocken war, der hat nicht nur einmal gebetet, sondern der hat 7-mal gebetet und dann so langsam kamen die Wolken und auf einmal hat es angefangen zu regnen. Es gibt einen Pete Greig heißt der hat so einen Prayer Course, wenn ihr das mal googeln wollt, geschrieben und der hat es erlebt. Der hat auch in der Region, wo sie waren, ich weiß nicht mehr genau, Äthiopien war das, glaube ich, haben die Leute zu ihm gesagt, hey, bet doch mal dafür, dass es regnet. Hat schon so lange nicht mehr geregnet. Und der reist so durch die Gegend, sein Thema ist es Gebet. Ist wirklich super, super Sachen dazu geschrieben, oder ich habe zumindest die Videos im Internet geguckt, kann ich euch auch geben, wenn euch das interessiert. Er hat so diese Gebetsbewegung 24/7 gestartet. Und der hat es gemacht. Er hat gesagt, das ist natürlich ein tricky Gebet, oder? Da kannst du natürlich da sitzen und denken, okay, jetzt bete ich dafür und wenn es nicht geschieht, was passiert dann? Hat ja schon lange nicht mehr geregnet, oder? Und dann hat er das gemacht und dann haben sie sich ins Auto gesetzt, sind losgefahren und nach wenigen Minuten sind die ersten Regentropfen gefallen. Und die Leute sind auf den Dächern getanzt und irgendein Nachrichtensender hat darüber berichtet, dass es eigentlich ein Wunder ist. Kann Gott das machen? Ja. Da drüben stehen ein Haufen Wohnungen leer. Wann beten wir für die Menschen, die da einziehen werden? Ich glaube, es gibt in Wielen und Wollerau so viele einsame Menschen, die alles haben, aber nicht den Reichtum, dass sie in der Nähe des Vaters leben können. Die alles haben, was man sich kaufen kann, aber nie und nimmer die Ruhe und die Gelassenheit und den Frieden, den wir bekommen, weil Gott uns liebt und uns vergibt. Es gibt Menschen in unserer Gegend, bin ich davon überzeugt, die wissen nicht, was das Evangelium ist. Mitten in der Schweiz wahrscheinlich eine Bibelübersetzung zu Hause. Nie ermutigt worden, da drin zu lesen. Von der Kirche abgestoßen worden. Und werden dann sterben, ohne sich darüber wirklich Gedanken gemacht zu haben. Berührt uns das oder ist es uns egal? Beten wir für die Menschen? Es gibt zig Menschen, deren Sinn und Existenz nur darin besteht, ihre materiellen Dinge anzuhäufen. Klar können solche Menschen großzügig sein und Wohltäter sein und das finde ich auch super. Aber wenn letztlich alles Leben nur Arbeiten ist, dann verpassen wir doch was Wesentliches. Betrifft uns das, dass es so viele Menschen gibt, die Jesus nie persönlich kennengelernt haben, die nie verstanden haben, was das Frohe an der frohen Botschaft ist, weil sie nur langweilige Gottesdienste und schlechte Kirchenmusik kennen. Betrifft uns das, dass wir die Boten Gottes sind? Es ist unsere Verantwortung. Es ist nicht die Verantwortung des Vaters, Gemeinde zu bauen, sondern Jesus sagt, ich will durch euch meine Gemeinde bauen. Es ist nicht die Aufgabe des Pfarrers. Es ist nicht die Aufgabe der Gemeindeleitung. Es ist nicht die Aufgabe von unseren Kids-Treffleitern. Es ist die Aufgabe von uns. Von uns als Gemeinde, von dem Leib, den Gott schafft. Da spielt jeder eine Rolle. Mutig beten, weil Gott alle Macht hat. Wir sind abhängig. Wir sind begrenzt, aber er hat doch keine Grenzen. Er hat doch alle Macht. Beklagen wir den Niedergang des Christentums oder ringen wir im Gebet und in unserem Leben darum, dass Gott einen neuen Aufbruch schenkt in unserem Land, in unserer Region, in unserem Leben und dass er bei uns damit anfängt. Persönlich beten. Ich weiß nicht, wie er das praktisch macht. Ich habe eine Zeit lang so Buch geführt und Namen aufgeschrieben. und mir dann immer dafür gebetet. Schön, der Reihe nach. Manchmal habe ich dann noch was dazu hingeschrieben. Heute mache ich es eher so, dass ich ganz unromantisch, ich habe einen Google-Kalender. Und da trage ich meine Gebetsanliegen ein. Und da lasse ich mich erinnern und es funktioniert am besten für mich. Ich glaube, es gibt unterschiedliche Versionen, wie man persönlich beten kann. Ich finde es wichtig, dass wenn man regelmäßig betet, dass man sich Sachen aufschreibt. Manchmal ist es ja auch gut, wenn man sich notiert, wenn dann was eintrifft, oder? Dass man nicht nur die Bitten hat, sondern auch die Dankbarkeit. Aber ich finde, ich würde da wirklich euch ermutigen, wenn es euch hilft, zum Beispiel Gebetsanliegen auf einen Schmierzettel zu schreiben und den in die Hosentasche zu stecken, dann könnt ihr an jeder Stelle dafür beten. So lerne ich meine Bibelverse auswendig, wenn ich Bibelverse auswendig lernen will. Die schreibe ich auf Zettel und stecke sie mir in die Jackentasche und dann habe ich sie immer dabei. Dann kann ich an der Mikrokasse oder im Bus, anstatt im Handy zu blättern, kann ich Bibelverse auswendig lernen. Ich möchte euch einfach Mut machen, das in die Praxis umzusetzen. Persönlich beten, eure Grundbedürfnisse zu bringen, aber auch mutig für große Dinge zu beten. Und eines der Dinge, die mich seit Jahren immer wieder ermutigen, auch zu beten, ist, dass Gott ja auch, dass Jesus uns Gebetserhörungen verheißen hat. Ich habe hier mal, das stammt nicht von mir, die Liste, aber ich habe diesen Zettel erstellt, wo so Gebetsverheißungen im Neuen Testament drauf sind. Nicht jede Gebetsverheißung passt für jedes Gebetsanliegen. Aber im Grunde genommen ist es so, dass Jesus uns immer wieder sagt, dass er Gebet erhören möchte. Oder auch in der Bergpredigt sagt er in Matthäus 7, bittet, so wird euch gegeben, sucht, so werdet ihr finden, klopft an, so wird euch aufgetan. Denn wer da bittet, der empfängt und wer da sucht, der findet und wer da anklopft, dem wird aufgetan. Ich habe es jetzt nicht zweimal vorgelesen, sondern Jesus hat es zweimal gesagt. Das Gleiche. Weil er wollte, dass wir es verstehen. Es ist wirklich nicht so kompliziert. Gott gibt uns die Zusage, dass er Gebet erhört. Bittet und es wird euch gegeben. Oder er gibt uns Gebetsaufträge und verwendet die als Verheißung, oder? Da sprach er zu seinen Jüngern, die Ernte ist groß, aber wenige sind der Arbeiter. Darum bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter in seiner Ernte sende. Das ist ein Auftrag, aber es ist auch eine Verheißung, dass die Ernte groß ist und dass er Arbeiter schicken wird. Oder Matthäus 18, Vers 19 und 20. Wahrlich, ich sage euch, wenn zwei unter euch eins werden auf Erden, worum sie bitten wollen, so soll es ihnen widerfahren von meinem Vater im Himmel. Denn wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, da bin ich mitten unter ihnen. Das sind doch Zusagen, wo Jesus sagt, ich höre euch, ich erhöre Gebet. Ihr dürft von mir was erwarten. Ihr dürft mir vertrauen. Und deswegen sollen wir auch beständig beten. In Lukas 11, Lukas 11 und 18, die Stellen habe ich nicht aufgeschrieben, die könnt ihr euch notieren, gibt es zwei krasse Gleichnisse. Einmal, wo Jesus sagt, wenn du in der Nacht zu einem Freund kommst und dann die Tür klopfst, dass er dir hilft, weil du überraschend Gäste bekommen hast, dann wird er dich ja nicht abweisen, sondern schließlich wird er dir doch helfen, weil er ja dein Freund ist. Und genauso dürfen wir von Gott denken, sagt Jesus. Er sagt, Gott ist wie so ein Freund, der uns in der Not nicht alleine lässt, sondern hilft. Persönlich beten. Gib uns heute unser tägliches Brot. Ich möchte uns Mut machen, nicht nur beten neu zu lernen und das Vaterunser nicht nur zu vergessen, sondern auch neu zu lernen, dass wir von Jesus lernen, dass wir wie Jesus beten lernen und dass wir dann auch anfangen, wie Jesus leben zu lernen. Ich möchte euch ermutigen, ihr dürft zum Vater kommen mit euren persönlichen Anliegen. mit all dem, was ihr ganz grundsätzlich braucht, aber auch mit euren außerordentlichen Bitten. Aber ihr dürft auch die Perspektive von Gottes Reich, von Gottes Macht, von Gottes Wille einnehmen und euch danach ausstrecken, dass das geschieht. Ganz konkret in eurer Familie, in eurer Ehe, im Beruf, dass Gott euch eure Berufung zeigt, als Großeltern, als Vater oder Mutter. Ihr dürft euch daran orientieren, dass Gott alle Macht hat und dass er Gebetserhörung verheißen hat. Ich will noch beten. Herr Jesus, ich danke dir dafür, dass du uns ermutigst zum Gebet und dass nichts zu klein ist, um zu dir zu kommen und nichts zu groß oder zu unverschämt oder zu fehlerhaft ist, um dich darum zu bitten. Und ich möchte dir danken, Herr Jesus, dass du uns den Vater zeigst. Dass du uns den Vater zeigst, der Zeit für uns hat, der uns liebt, der uns vergibt, der uns beruft, der uns verändert. Danke, Vater, hörst du unsere Anliegen. Danke, Vater, weißt du um das, was wir brauchen. Danke, Vater, möchtest du durch uns wirken. Danke, dürfen wir Teil von deinem Wirken in dieser Welt sein. Herr, du weißt, was jeder von uns braucht, ganz persönlich. Aber du weißt auch, was uns fehlt als Gemeinde, als Schweiz, als Familie, wonach wir uns sehnen. Und ich möchte darum bitten, dass du uns hilfst, konkret und mutig und erwartungsvoll zu beten. Und dass du uns im Alltag immer wieder daran erinnerst, dass du uns gelehrt hast zu beten, unser tägliches Brot gib uns heute. Amen.